Guten Morgen. Ja, Chanukka. Vielleicht, wenn ihr dieses Thema gehört habt, dachtet ihr, was soll das jetzt? Endzeitsbotschaft Chanukkas. Wir werden es noch sehen. Unser Bruder Samuel, er hat mit dem Text angefangen aus Galater 5, Vers 1. 5, Vers 1. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Das Thema in Bezug auf Chanukka geht es genau um diesen Punkt Freiheit. Freiheit. Christus hat uns frei gemacht. Steht nun fest. Was heißt es, steht nun fest? Jetzt im Galaterbrief geht es in Bezug auf Gesetzlichkeit. Aber steht nun fest in jeder Hinsicht. Wir werden es noch sehen anhand der Geschichte von Chanukka. Ich möchte noch mal mit uns beten. Herr, danke für diesen heutigen Morgen. Danke, dass du gegenwärtig bist. Danke, dass du zu uns reden willst. Und Herr, öffne du unsere Augen, damit wir sehen die Wunder aus deinem Gesetz. Amen. Ja, Chanukka-Fest. In Israel erfeiert man jetzt die letzten Tage des Chanukkas. Es wird auch das Fest der Tempelweihe genannt oder Lichterfest. Wo kommt dieses Fest im Wort Gottes vor? Wenn man einen Jude heute fragen würde, wo kommt es vor, würde er sagen, ja, eigentlich kommt es gar nicht vor. Wahrscheinlich dachten die meisten von uns auch, ja, es kommt tatsächlich nirgendwo im Wort Gottes vor. Lass uns kurz Johannes Kapitel 10 öffnen. Johannes 10. Jesus befindet sich in Jerusalem. Er befindet sich dort im Tempel. An einem sehr besonderen Tag. 10, Vers 22, da lesen wir: Es war damals das Fest der Tempelweihe in Jerusalem. Es war Winter. Also wir haben ein Fest, der nicht direkt im Wort Gottes vorkommt, als Gesetz. Und wir sehen aber, in dieser Zeit ist Jesus in Jerusalem und feiert dieses Fest. Er feiert dieses Fest im Tempel. Und es ist wichtig, dass Jesus genau in dieser Zeit sich auch dort im Tempel offenbart. Weil die Israeliten, die Juden damals, auch heute, die erwarteten während dieses Fest einen Messias. Sie lebten während dieses Fest in einer messianischen Erwartung. Kommt jetzt unser Messias, unser Erlöser? Durch das ganze Ereignis, was in Chanukka alles stattfand, viele Jahre vorher, 134 bis 167 vor Christus, oder besser gesagt 167 vor Christus bis 134 vor Christus, da geschah in Jerusalem sehr vieles, welche das Volk Israel und die Juden dazu brachte, in diesem Chanukka-Fest eine messianische Erwartung zu haben. Und ja, ich glaube nicht, dass wir wissen, wann haben wir Weihnachten? Wann ist Jesus wirklich auf diese Welt gekommen? War es 24. Dezember? Weiß es nicht. Es mag wohl sein. Es gibt viele Argumente dagegen. Es gibt auch ein paar Argumente dafür. Andere sagen, Jesus kam wahrscheinlich am Laubhüttefest zur Welt. Das würde besser passen vom der ganze Heilsplan Gottes und der Symbolik dieser einzelnen Festen. Aber jetzt denken wir mal über Chanukka. Chanukka, das Volk Israel erwartet einen Messias. Das Volk Israel wartet auf einen Messias während dieser Zeit. Es würde auch passen, dass Jesus am Chanukka zur Welt kam. Also Dezember. Okay? Aber das ist nur nebenbei, das ist jetzt nicht maßgebend, ja? Im Chanukka erinnert man an den Tempelweihe. Ein Ereignis nochmal, der fand statt zwischen 167 vor Christus bis 134 vor Christus. Ein Ereignis war das sehr markant. Der Tempel in Jerusalem wurde entweiht. Er wurde geschändet. am 6. Dezember 167 vor Christus. Und am 4. Dezember 164 vor Christus wurde der Tempel wieder neu eingeweiht, gereinigt und neu vom Herrn gebracht, rein. Und nochmal, das Volk lebt damals in einer messianischen Erwartung. Jesus, Johannes 10, Vers 22, er ist dort. Es ist interessant, was da vorkommt, Vers 23. Und Jesus ging in den Tempel umher, in der Säulenhalle Salomos. Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm, bis wann hältest du unsere Seele hin? Wenn du der Christus bist, so sag es uns frei heraus. Jesus antwortete ihnen, ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich in dem Namen meines Vaters tue, diese zeugen von mir. Aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinem Schafen, wie ich euch gesagt habe. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Also Jesus dort am Chanukka, dort im Tempel, die Volksmänner kommen zu ihm und sagen, bist du der Messias? Bist du es? Und er sagt, ja, alles zeigt ja, dass ich es bin. Ihr wollt aber nicht glauben. Warum? Warum? Das Volk Israel damals verstand nicht, was das größte Problem der Menschheit ist. Sünde. Und sie erwarteten ein anderer Messias. Sie nahmen diese Parallele aus der Chanukka-Feier und sie erwarten eine nationale Erlöser. Aber dort, wo ihr Messias kam, in Johannes Kapitel 1, Vers 10 lesen wir. Johannes 1, Vers 10. Er kam, er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt kannte ihn nicht. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Die Seinen. Sein Volk Israel nahm ihn nicht an. Aber sie hatten alles damals, zu erkennen, wer er ist. Wir müssen verstehen, dass all die Feste des Herrn, wo wir im Wort Gottes haben, all die Feste, wo Gott das Volk Israel befiehlt, zum Beispiel das Pessachfest, hat eine Botschaft. Eine Botschaft, welche die Juden damals sehr klar verstanden. Wenn man einen Jude heute fragen würde, was ist die Botschaft von Pessach? Dann würde er uns sagen, Freiheit von der Sklaverei. Und genau das symbolisiert auch das Passa. Tod Christi. Der vollkommene Lamm, der für uns geschlachtet worden ist. Und nicht einfach so, es ist kein Zufall, dass Jesu am Passa starb. Wir erinnern uns, wir nennen es ja Ostern, aber biblisch gesehen Pessach, Passa. Es ist kein Zufall. Für jeden wurde das, hätte es klar sein müssen, heute ist unsere Erlöser gestorben, der vollkommene Lamm Gottes. Passa symbolisiert Tod Christi. Das Fest des ungesäuertes Brot, gerade nachher, Sündenlosigkeit Christi. Das Erstlingfest, Auferstehung Christi. Das Pfingsten haben wir Ausgießung des Geistes. Das Posaunenhall symbolisiert Israels Rückkehr und Sammlung durch ihren Messias, durch Christus. Das große Versöhnungstag in Hebräisch Yom Kippur hat es mit dem stellvertretenden Opfer Christi zu tun. Wir haben es ja auch schon mal durchgenommen. Das Laubhüttenfest Sukkot hat es mit dem Ruhe und der Wiedervereinigung mit Christus zu tun. Deshalb sagen viele, am Sukkot musste Jesus auf die Welt kommen. Aber Chanukka symbolisiert messianische Erwartung, ein Warten hin zu einem Messias. Achtung aber, Chanukka nicht direkt ein Fest, welches Gott befohlen hat. Wohl aber hat auch Jesus Christus dieses Fest in Jerusalem gefeiert. Und das sollte uns diese Frage stelle, warum? Was geschah da am Chanukka? Was war das für ein Fest? Was war das für ein Ereignis? Wir haben noch ein Fest, der nicht im Wort Gottes vorkommt, wo aber auch heute die Juden feiern. Entschuldigung, es kommt wohl im Wort Gottes vor, aber nicht als Befehl. Welcher Fest? Purim, genau. Das Purim-Fest. Aber auch dieses Fest hat schlussendlich eine Botschaft in Bezug. Gott hat einen Plan fürs Volk Israel. Und egal, was auf dieses Volk kommt, egal, welche Feinde über dieses Volk kommen, weil Gott Verheißungen gegeben hat, wird er für dieses Volk kämpfen. Und das ist auch eine Botschaft an uns. Diese Ereignisse von Chanukka, sie werden im Alten Testament prophezeit. Sie werden sehr klar prophezeit. Wir haben diese Stelle aus Daniel gelesen. Ganz kurz eine ganz schnelle Zusammenfassung von Daniel. Unsere Jugendlichen haben das schon x-mal gehört. Wir probieren eigentlich Daniel in der Jugend durchzunehmen. Und das Buch Daniel, durch Daniel geschrieben, es wurde in zwei Sprachen geschrieben, Aramäisch und Hebräisch. Von Kapitel 2, Vers 4 und mit Kapitel 7 steht es in Aramäisch. Also wenn ihr heute eine hebräische Bibel nimmt und ihr Hebräisch kennt, dann kommt ihr nach Daniel und sagt ihr, oh, ich verstehe gar nichts, weil es auch bis heute im aramäischen Sprache ist. Mit hebräischen Buchstaben natürlich. Und Kapitel 8 bis 12, sie stehen in Hebräisch. Der Grund dazu ist, dass die Kapitel 2 bis 7 sind eine Botschaft für verschiedene Weltreiche, eine Botschaft für die damalige Herrscher und Ereignisse, wo damals in der Gefangenschaft stattgefunden haben. Ab Kapitel 8 bis 12 geht es ums Volk Israel. Ums Volk Israel, wie Gott mit sie handelt wird, während dieser Zeit, wo Daniel schon vorher prophezeit hat. Prophetie hat schlussendlich immer auch mit Israel zu tun. Ein Prediger hat Folgendes gesagt, wenn du Israel heilsgeschichtlich nicht einordnen kannst, wirst du auch das Endzeit und Prophetie nicht verstehen. Wir müssen Israel einordnen können. Natürlich, Prophetie hat noch mit mehr als nur Israel zu tun. Gott erwählt Israel, um dass damit durch ihnen ein Segen wird für alle Nationen der Erde, durch unseren Herrn Jesus Christus. Somit hat Prophetie auch mit Jesus zu tun. Er ist der auch im Daniel, wo wir sehen, er wird all diese Reiche ein Ende setzen. Er wird all diese Reiche zerschmettern. Ja, welche Reiche? Im Daniel-Buch haben wir vier Reiche, über denen prophezeit wird. Das erste, Babylon. Das zweite, das Medo-Persische. Das dritte, das griechische Reich. Und wir werden heute uns mit der Zeit der Griechen beschäftigen. Und dann zum römischen Reich, welcher dann zu einem grausamen Tier wird, hin zur Endzeit. Dann, wenn der Gräuel der Verwüstung da sein wird, wo der Antichrist sich offenbaren wird, wo er die Macht des Teufels bekommen wird, das wird die schlimmste Zeit auf Erde, auch den Sohn Gottes genannt. Bis hin zu dieser Zeit prophezeit Daniel. Vier Reiche, nochmal. Das Babylonische Reich, das Medo-Persische Reich, das Griechische Reich und die Römer. Ja, Prophetie. Ich weiß, vielleicht denkt der eine oder andere, ja, Prophetie. Was soll ich mit dem anfangen? Und wenn man ehrlich ist, es ist auch nicht immer so einfach, ja. Dann nimmt man so eine prophetische Botschaft durch, legt man eine Stelle aus Daniel aus und denkt man, ja gut, mit mir hat das gar nichts zu tun. Achtung. Schlussendlich haben wir das gesamte Wort Gottes und es dient uns. Es dient uns, es ermutigt uns. Prophetie dient uns als Warnung. Prophetie dient uns als Vorbereitung, als Lehre. Ein Verständnis, wer ist Gott, wie handelt Gott? Und es soll uns auch als Ermutigung dienen. Und wenn wir erfüllte Prophetie heute vor unseren Augen sehen, staunen wir nicht? Staunen wir nicht, wenn wir sehen, zum Beispiel Daniel Kapitel 11, 150 erfüllte Prophezeiungen. Staunen wir noch darüber? Gibt uns das auch Sicherheit im Wort Gottes? Ja, Herr, dein Wort ist wahr. Ja, wir haben den Geist, der es in uns ja sagt, es ist wahr. Wir haben den Geist Gottes, der es in uns bezeugt. Aber schlussendlich, jeder Mensch, der denkt, muss glauben. Und wir wissen, es braucht den Geist Gottes, der ihm auch dazu führt. Ein Mensch kann sich nicht von sich aus bekehren. Genau darum sind unsere Gebete so wichtig. Prophetie ist wichtig. Wir werden sehen, auch wie dieses Ereignis uns so viel zu sagen haben. Dieses Ereignis aus Daniel 8, 9 Vers bis 14 und Daniel 11, die Verse 21 bis 35. Ich ermutige euch, nehmt das zu Hause nochmal durch. Wir werden nicht jede einzelne Vers durchnehmen können. Aber Daniel 11, es geht um ein Ereignis von Kyrus bis hin zu Antiochus Epiphanes. Wir werden heute viel über Antiochus reden. Vom 6. Jahrhundert vor Christus bis zum 2. Jahrhundert vor Christus. Dieser Abschnitt nochmal enthält 150 erfüllte Prophezeiungen in ein Kapitel. Und deshalb kommen die Bibelkritiker und die sagen, es kann nicht sein, dass Daniel dieses Buch geschrieben hat. Von ihrer Einstellung mit Recht. Weil sie ja sagen, das 11. Kapitel ist so genau, das kann ja nicht sein, dass jemand sowas prophezeit. Und das ist ja Prophetie, ja. Vergangenheit hin zur Zukunft. Und nicht zur Zukunft zurück zur Vergangenheit. Uns soll es Sicherheit geben. Kurz eine historische Überblick. In diesem Ereignis, wo wir jetzt durchnehmen werden, Daniel 8, 9 bis 14, unser Bruder Samuel hat es ja schon gelesen, da ist eine Zeit, wo Alexander der Große ist gestorben, er hat ja in kurzer Zeit den ganzen persische Reich erobert. Sehr schnell, mit viel Wut und Zorn. Das Buch Daniel prophezeit in Bezug auf diesen Feldzug Alexander sehr genau, wie schnell es gehen wird. Er erobert bis hin nach Indien. Und dann auf einmal stirbt er, jung, mit 33. Er steht jung. Und sein Reich wird geteilt in vier. Und diese Zeit, wo wir jetzt in Daniel 8, 9 bis 14, da lesen wir über zwei Reiche, die mit Israel zu tun haben. Die von Norden und die von Süden. Und sie kämpfen ständig gegeneinander. Und mittendrin Israel, wo eine Bund schließt, mal mit Süden, mal mit Norden. Die wissen nicht, zu wem sie gehören sollen. Und in Israel viele, die an Gott glauben. Aber wiederum, durch Alexander der Große kommt auch eine neue Kultur hinein. Da kommt diese hellenistische Kultur hinein. Und sukzessiv und langsam beginnen die Leute sich der hellenistische Lebensstil anzupassen. Und genau dies soll so eine wichtige Botschaft und eine Warnung für uns auch sein. Diese Anpassung. Anpassen an der Art, wie der Welt lebt. Sie haben angefangen, so zu denken, wie die Griechen gedacht haben. Und viele sahen als fortschrittlich. Ja, wir wollen nicht Hinterwälder sein. Wir wollen auch fortschrittlich sein. Aber ist Fortschritt immer falsch? Nein. Aber fortschrittlich hin zur Sünde, das ist falsch. Und das ist genau das, was damals passiert ist. Da kam eine neue Weltreligion hinein. Und die Juden damals, sie wollten so sein wie die Hellenisten. Und interessant ist, dass genau das geistliche Oberhaupt Israel, die Priester teilweise und natürlich die führende Schicht, sie haben sich zuerst diesen hellenistischen Lebensstil angepasst. Nicht aus Zwang, sie wollten es. Vielleicht haben sie gar nicht gemerkt, wie schnell dieser Gedanke gut hineinkam. Sie sahen es als fortschrittlich. Sie wollten nicht anders sein. Sie wollten nicht anders denken. Sie wollten gleiche Mode haben, äußerlich gleich aussehen. Sie wollten ihre Gesetze, ja, das Wort Gottes, ja, das ist alles alt, das brauchen wir nicht. Lass uns den Weltlauf anpassen. Merken wir es? Auch wir leben heute in so einer Zeit. Auch wir leben heute in einer Zeit, wo das, ich sage jetzt mal, das christliche Welt, die wo lang christlich geprägt wurde, sukzessiv und immer stärker der Weltlauf sich anpassen. Und noch schlimmer ist es, wenn die Gemeinde beginnt, sich der Welt anzupassen. Und das kommt schleichend, das kommt langsam. Das kommt durch Medien, das kommt durch verschiedene Gedankengut, die einfach immer stärker werden. Und die Ehe wird zerstört. Wir haben heute Definition der Ehe, welche eine klare Rebellion gegen Gott ist. Und interessant ist, es ist weltweit, wird es akzeptiert. Und das wird gesehen als tolerant. Ich bin tolerant, ich bin großzügig. Ich will das, ja, die sollen so leben, wie sie wollen. Wisst ihr, wir sind nicht da, um die Welt zu richten. Das überlassen wir Gott. Aber was ist, wenn diese Gedankengut auch bei uns hineinkommen? Wir, die wir das Wort Gottes haben. Wir, welcher der Geist Gottes in uns ist. Der Bild der Ehe wird zerstört. Verständnis von der Familie wird zerstört. Sukzessiv. Verständnis von Familie, Vater, Väter, von Mütter. Moral. Wie sieht das Moral heute aus? Und nochmal, Christen, auch wir passen uns dies leider an. Und genau darum ist diese Botschaft so wichtig, was wir jetzt durchnehmen werden aus Daniel Kapitel 8. Weil es kommt damals in der hellenistischen Zeit eine neue Herrscher, Antiochos Epiphanes. Was heißt Epiphanes? Erscheinung Gottes. Antiochos sah sich als eine Erscheinung Gottes. Er sah sich als göttlich. Und so wollte er sich auch offenbaren. Und er hat eine neue, gewissens eine neue Religion aufgestellt. Er kam in Jerusalem hinein, zerstörte teils vom Tempel, er stellte ein Zeus Altar daher, ein Zeusbild. Und von Toleranz kam es hin zu Zwang. Ihr müsst so glauben. Daniel 8, die Verse 10 bis 12. Entschuldigung, Daniel 8. Ich kann jetzt nicht jedes Detail erklären, sonst brauchen wir ein bisschen länger heute, ja. Und es wuchs bis an das Herr des Himmels. Und es warf einige von dem Herr und von den Sternen zur Erde herab und zertrat sie. Selbst bis an den Oberste des Heeres wuchs er empor. Und er nahm ihm das regelmäßige Opfer weg. Und die Stätte seines Heiligtums wurde gestürzt. Und ein Opferdienst wurde verbrecherisch gegen das regelmäßige Opfer eingerichtet. Und das Horn warf die Wahrheit zu Boden und hatte Erfolg. Dieser Horn, ganz kurz, Antiochos Epiphanes. Dieses Volk, es wird gar genannt, Herr des Himmels. Und es warf einige von dem Herr und von den Sternen zur Erde herab und zertrat sie. Eine prophetische Sprache, eine Botschaft in Bezug auf Israel. Wir haben ja mal Josef durchgenommen. Dieser Traum Josef in Bezug auf die Sterne, Mond und Sonne, ein Symbol hin auf das Volk Israel. Wenn wir zum Offenbarung Kapitel 12 gehen, wieder dieses Symbol. Er ging gegen den Priestertum, gegen das Volk Israel, gegen das Land der Zierde. Land der Zierde in Prophetie nochmal, Israel. Er setzte neue hohe Priester ein. Nicht die, wo eingesetzt werden müssten, sondern die, wo für ihn gut waren. Die, welche hellenistisch dachten. unter den Priester. Und so wurde das Gottesdienst sukzessiv verändert. Er entweiht den Tempel. Er lässt ein Schwein auf dem Brandopferaltar für Zeus opfern. Das war das größte Gräuel, was man den Juden überhaupt antun konnte. Ein Schwein dort im Tempel zu opfern. Und noch schlimmer, er vernichtete alte testamentliche Schriftrollen. Er verbot den Sabbat. Er verbot Beschneidung. Und jeder, der es tat, musste den Todesstrafe durchgehen. Vers 13 und 14 lesen wir von Daniel 8. Und ich hörte einen Heiligen reden, und es sprach ein Heiliger zu jemandem, dem Redenden, nämlich: Bis wann gilt das Gesicht von dem regelmäßigen Opfer und von dem entsetzlichen Verbrechen, das sowohl das Heiligtum als auch der Opferdienst zur Zertretung preisgegeben sind? Und er sagte zu mir: Bis zu 2300 Abenden und Morgen, dann wird das Heiligtum wieder gerechtfertigt. Auch da eine limitierte Zeit. Wir kommen noch dazu. Es wird viel gesagt über das Zeit zwischen Maleachi und Matthäus, über die 400 stummen Jahre. 400 Jahre, wo Gott nicht geredet, nicht gehandelt hat. War es wirklich so? Wir haben aus dieser Zeit kein Bibelbuch, aber wir haben eine sehr aktive Zeit, wo Gott sehr mächtig handelt. Wir haben zwei Geschichtsbücher aus dieser Zeit, welche ausführlich über diese Zeit und diese Prophezeiungen von Daniel berichten. Das sind die Makkabäerbücher. Es lohnt sich, diese Bücher mal zu lesen, um ein Verständnis zu bekommen über das, was Daniel prophezeit hat in Kapitel 8 und Kapitel 10 und über diese Erfüllung. Ich lese einen Abschnitt vor aus Daniel 8, die Verse 41, 1. Makkabäer 1, die Verse 41 bis 64. Damals schrieb der König seinem ganzen Reich vor, alle sollen zu einem einzigen Volk werden. Hört gut zu einem einzigen Volk. Ja? Denkt jetzt endzeitlich, es kommt einer, der das Gleiche machen wird. Und jeder soll seine eigene Art aufgeben. Alle Völker fügen sich dem Anlass des Königs. Auch viele Männer aus Israel gefiel der Gottesdienst, den er angeordnet hatte. Sie opfern den Göttenbildern und entweihten den Sabbat. Der König schickte Boten nach Jerusalem und in die Städte Judäas mit der schriftlichen Anordnung, man solle eine Lebensform übernehmen, die dem Land fremd war. Brand, Schlacht und Trankopfer im Heiligtum seien einzustellen, Sabbate und Feste zu entweihen, das Heiligtum und die Heiligen zu schänden. Man solle stattdessen Altäre, Heiligtum und Tempel für die fremden Götter errichten, sowie Schweine und andere unreine Tiere opfern. Ihre Söhne dürften sich nicht mehr beschneiden, vielmehr sollten sie sich mit jeder dankbaren Unreinheit und Schande beflecken. So sollte das Gesetz in Vergessenheit geraten und alle seine Vorschriften sollten hinfällig werden. Es soll in Vergessenheit geraten. Auch diese Entwicklung, die wir heute haben, es geht ja immer sukzessiv mehr und mehr weg vom Wort Gottes. Wir bekommen einen neuen Lebensstil hinein, auch unter Christen, der vieles entspricht, was wir im Wort Gottes sehen. Es kommt langsam und es wird immer stärker, bis es zu spät ist. Wer aber des Königs Anordnung nicht befolge, müsse sterben. Ähnliche Anweisungen erließ er für sein ganzes Reich. Er setzte Beamte ein, die die Durchführung im ganzen Volk überwachen sollen. Auch gab er den Befehl, der Reihe nach in allen Städten Judäas einen Opfergottesdienst zu halten. Viele aus dem Volk schlossen sich ihnen an. Sie allen fielen vom Gesetz ab und trieben es schlimm im Land. Die Israeliten mussten sich vor ihnen verstecken, wo immer sie Zuflucht fanden. Am 15. Kislev des Jahres 145 ließ der König auf dem Brandopferaltar den unheilvollen Gräuel aufstellen. Auch in die Städte Judäas ringsum baute man Altäre. Vor den Haustüren, auf den Plätzen opferte man Weihrauch. Alle Buchrollen des Gesetzes, die man fand, wurden zerrissen und verbrannt. Wer im Besitz seiner Bundesrolle angetroffen wurde oder zum Gesetz hielt, wurde aufgrund der königlichen Anordnung zum Tod verurteilt. Sie ließen Israel ihre Macht fühlen und gingen mit Gewalt gegen alle vor, die sie Monat für Monat in die Städte ausspürten. Am 25. des Monats Kislev brachten sie auf dem Altar, den sie über dem Brandopfer errichtet hatten, ein Opfer dar. Frauen, die ihre Kinder hatten beschneiden lassen, wurden aus Befehl des Königs hingerichtet. Dabei hängte man die Säuglinge an den Hals ihrer Mütter. Auch ihre Familien brachte man um, samt denen, die die Beschneidung vorgenommen hatten. Dennoch blieben viele aus Israel fest und stark. Sie aßen nichts, was unrein war. Lieber wollten sie sterben, als sich durch die Speisen unrein machen und den heiligen Bund entweihen. So starben sie. Ein gewaltiger Zorn lag auf Israel. Das ist diese Zeit, wo die Israeliten, auch die Gläubigen damals lebten. Es war eine grausame Zeit. Und noch ein Bibelbuch berichtet darüber. Hebräer Kapitel 11. Hebräer Kapitel 11. Da haben wir ja eine ganze Reihe von solchen, die den Glauben hielten. Trotz schwerer Umstände. Und in Hebräer 11, Abvers 33, da haben wir ja vorher eine ganze Liste von Glaubenshelden. Und da lesen wir ab Vers 33. Die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirken, Verheißungen erlangten, der Löwenrache verstopften, das Feuerskraft auslöschten, des Schwertes Schärfe entgingen und aus der Schwachheit Kraft gewannen, im Kampf stark wurden, der fremde Herren zurücktrieben. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder. Andere aber wurden gefoltert, dass sie die Befreiung nicht annahmen, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Andere aber wurden durch Verhöhnung und Geißelung versucht, dazu durch Fesseln und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersagt, starben den Tod durch das Schwert, gingen umher in Schafpelzen, in Ziegenfällen, mangelleidend, bedrängt, geplagt. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen und Höhlen und den Klüften der Erde. Und diese alle, die durch den Glauben ein Zeugnis erhielten haben, haben die Verheißung nicht erlangt, da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet werden sollten. Wenn wir diese Liste so lesen, wenn wir lesen, was unsere, die lang vor uns da waren, Glaubensgeschwister, auch wenn wir die Kirchengeschichte mal forschen und sehen, wie viel durch Märtyrium durchgehen mussten, weil sie ein ganz anderes Ziel vor Augen haben. Mal ewig bei ihm zu sein. Egal, was auf uns zukommt. Ich weiß, es ist einfach gesagt für uns da als Schweizer, stimmt? Es ist einfach. Aber genau darum tun wir gut daran, uns fest und fundiert im Wort Gottes zu sein. Und das, was wir erkennen, ganz bewusst und lebendig ausleben. Christus und Christus allein. Weil wir erkennen die Zeichen der Zeit, wo vieles sich sukzessiv und langsam verändert. Ja, nicht immer langsam, teilweise sogar sehr, sehr schnell. Wenn wir jetzt diesen ganzen Bericht gelesen haben aus Makkabäerbuch, wir sehen da diese Parallele aus Offenbarung 12, 13 bis 17. Ich lese es jetzt nicht. Wir sehen Parallele aus Daniel Kapitel 7, die Verse 23 und 26, wo es ja um den Antichrist geht. Wie er... Diese einzelnen Punkte. Er wird verschieden sein von seinen Vorgängern. Er wird frech reden gegen den Höchsten führen. Er wird frech reden gegen Gott. Er wird die Heiligen des Allerhöchsten aufreiben. Er wird danach trachten, Zeiten und Gesetz zu ändern. Genau wie Antiochus Epiphanes damals, so wird auch der Antichrist im Endzeit das Gesamte verändert, eine neue Religion, eine neue Weltordnung. Und auch seine Zeit wird aber limitiert sein. wie wir es gelesen haben in Daniel Kapitel 8. Weiter lesen wir in Offenbarung 13 in Bezug auf den Antichrist. Sie werden den Drachen, an dem die Tiervollmacht gegeben hat, anbeten. Sie werden das Tier anbeten. Sie werden sagen, wer ist dem Tier gleich? Wer vermag mit ihm zu kämpfen? Und ihm wurde ein Maul gegeben, das große Worte und Lästerung redete. Lästerung gegen Gott. Um Gottes Name zu lästern. Sein Zelt zu lästern. Und die, welche im Himmel wohnen. Dass dieser Kampf in der Endzeit nicht x-fach stärker sein. Aber genau dies macht Antiochus. Und somit ist Antiochus Epiphanes ein Vorschatten von etwas viel Grausames, das noch kommen wird. Wo welche ein weltweites Ereignis sein wird. Es wurde dem Antichrist, es wird ihm Macht gegeben, Krieg zu führen gegen die Heiligen und sie zu überwinden. Es wurde ihm Vollmacht gegeben über jedes Volkstamm und jede Sprache und jede Nation. Und wenn wir Offenbarung 12 öffnen, da sehen wir, gegen wem kämpft den Drachen? Offenbarung 12, Vers 13. Und der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die das männliche Kind geboren hatte, also Israel. Und es wurden der Frau die zwei Flügel der großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste fliege an ihre Stätte, wo sie ernährt wird, eine Zeit und Zeiten und eine halbe Zeit, fern vom Angesicht der Schlange. Und die Schlange warf aus ihrem Mund Wasser wie ein Strom hinter der Frau her, um sie mit dem Strom fortzureißen. Und die Erde half der Frau, und die Erde öffnete ihren Mund und verschlang der Strom, den der Drache aus seinem Mund warf. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, Krieg zu führen mit den übrigen ihrer Nachkommenschaft, welche die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben. Der Drache, der Teufel, hat einen Kampf. Einerseits darf Israel nicht existieren und sicher nicht wir als Gemeinde. Und sein Kampf ist gegen uns. Wir sollen uns keine Illusion machen. Und da müssen wir aufmerksam sein. Aufmerksam sein. Weiter zu diesem Ereignis mit Antiochus. Ich lese aus Daniel Kapitel 11. Die Verse 34 und 35. Daniel 11, 34 und 35. Es ist ja eine Parallele, eine Prophezeiung parallel zu Daniel Kapitel 8. Die Verse 21 bis 35 haben mit Antiochus Epiphanes zu tun. Ab Vers 36 haben wir einen Sprung hin zur Endzeit. Und da geht es um verschiedene andere Mächte. Aber in 34, 35 lesen wir, und während sie stürzen, wird ihnen mit einer kleinen Hilfe geholfen werden. Doch viele werden sich ihnen heuchlerisch anschließen. Und von den Verständigen werden einige stürzen, damit unter ihnen geläutet und geprüft und gereinigt werden, bis zur Zeit des Endes. Bis zur Zeit, wo Gott festgesetzt hat. Und wir haben gelesen in Daniel Kapitel 8 in Bezug auf diese Zeit, Vers 14, und er sagte zu mir, bis zu 2300 Abenden und Morgen, dann wird das Heiligtum wieder gerechtfertigt. Also 2300 Abende und Morgende. Achtung, Morgenopfer, Abendopfer und Morgenopfer. Das heißt, 1150 Tage wird der Tempel geschändigt werden. Aber Gott wird in dieser Zeit, wie wir da lesen, und während, Vers 35, und während sie stürzen, wird ihnen mit einer kleinen Hilfe geholfen werden. Und da kommen wir jetzt erst zu Chanukka-Feier. Ich lese aus 1. Makkabäer Kapitel 2, die Verse 15 bis 27. Da kamen die Beamten, die dem König den Auftrag hatten, die Einwohner zum Abfall von Gott zu zwingen, in die Stadt Modi'in. Modi'in, heute eine moderne, neue Stadt in Israel. Es ist geplant, dass es die größte Stadt Israel mal sein wird. Ja, es lohnt sich mal dort zu besuchen gehen. um die Opfer durchzuführen. Viele Männer aus Israel kamen zu ihnen. Auch Mattitja und seine Söhne mussten erscheinen. Er war ein hoher Priester. Da wandten sich die Leute des Königs an Mattitja und sagten: Du besitzt in dieser Stadt Macht, Ansehen und Einfluss und hast die Unterstützung deiner Söhne und Verwandten. Tritt also als Erster vor und tu, was der König angeordnet hat. So haben es alle Völker getan, auch die Männer in Judäa und alle, die in Jerusalem geblieben sind. Dann wirst du mit deinen Söhnen zu den Freunden des Königs gehören. Auch wird man dich und deine Söhne mit Silber, Gold und vielen Geschenken überhäufen. Mattitja aber antwortete mit lauter Stimme: Auch wenn alle Völker im Reich des Königs ihm gehorchen und jedes von der Religion seiner Väter abfällt und sich für seine Anordnung entscheidet, ich, meine Söhne und meine Verwandten bleiben beim Bund unserer Väter. Der Himmel bewahre uns davor, das Gesetz und seine Vorschriften zu verlassen. Wir gehorchen den Befehl des Königs nicht und wir weichen weder nach rechts noch nach links von unserer Religion ab. Kaum hatte er das gesagt, da trat vor aller Augen ein Jude vor und wollte auf dem Altar von Modiin opfern, wie es der König angeordnet hatte. Als Mattitja das sah, packte ihn in leidenschaftlicher Eifer. Er bebte vor Erregung und ließ seinem gerechten Zorn freien Lauf. Er sprang vor und erstach den Abtrünnigen über den Altar. Zusammen mit ihm erschlug er auch den königlichen Beamten, der sie zum Opfer zwingen wollte, und riss den Altar nieder, der leidenschaftliche Eifer für das Gesetz hatte, ihn gepackt. Und er tat, was einst Pinchas mit Simri, dem Sohn des Salu, gemacht hat. Dann ging Mattitja durch die Stadt und rief laut: Wer sich für das Gesetz eifert und zum Bund steht, der soll mir folgen. Und er floh mit seinen Söhnen in die Berge. Ihren ganzen Besitz ließen sie in der Stadt zurück. Da beginnt ein Aufstand, menschlich gesehen unmöglich. Ein Aufstand gegen eine funktionierende Armee, eine sehr starke Armee. Eine Armee mit viel Macht. Und da beginnt ein Guerillakrieg von einer kleinen Gruppe, am Anfang unter der Führung von Josef ben Mattitja. Er war ein älterer Mann. Er starb 1,5 Jahre später. Aber jetzt stellt man diese Eifer vor. Oh nein, nicht, dass wir denken, oh, jetzt müssen wir zum Schwert greifen. Ja? Nicht das ist gemeint. Es ist ein ganz anderer Zeitalter. Auch wir haben unseren Weg zu kämpfen. Und dies geistlich, dies durchs Wort Gottes. Und dieses Wort wollen wir in jeder Hinsicht klar proklamieren und leben. Aber diese Mattitja und seine Söhne, sie haben einen Aufstand gegen diese Gräuel, welche aufgestellt wurde, gegen diese Antiochos Epiphanes geleistet. Es war sein zweiter Sohn, Judah der Makkabäer. Judah und Makkabäer heißt Hammer, Kampfhammer. So eine war er. War wahrscheinlich im jungen Alter, auch wie ein David, so, sagen wir, ein Kämpfer. Auch wir brauchen heute geistliche Kämpfer. Solche, die bereit sind, zu ihrer Glaube zu stehen. Geistliche Kämpfe. Und dann lesen wir über diesen Aufstand in 1. Makkabäerbuch, in Kapitel 4, die Versen 36 bis 59. Judas und seine Brüder aber sagten: Unsere Feinde sind nun vernichtet geschlagen. Wir wollen nach Jerusalem hinaufziehen, den Tempel reinigen und ihn neu weihen. Das ganze Heer versammelte sich also und zog zum Berg Zion hinauf. Dann sahen sie das Heiligtum verödet daliegen. Der Brandopferaltar war entweiht. Die Tore hat man verbrannt. In den Vorhöfen wuchs Unkraut wie in einem Wald oder auf einem Berg. Und die Nebengebäude waren verfallen. Da zerrissen sie ihre Gewänder, begannen laut zu klagen und streuten sie Staub auf das Haupt. Sie warfen sich nieder mit dem Gesicht zur Erde. Sie bliesen die Signaltrompeten und schrien zum Himmel. Dann befahl Judas eine Schar seiner Männer, die Besatzung der Burg zu belagern, bis das Heiligtum gereinigt sei. Diese Burg, einfach zur Information, eine Burg, welche Antiochos aufgebaut ist, wurde jetzt in Ausgrabungen gefunden, ja, im Davidstadt. Einfach so nebenbei. Dann befahl Judas eine Schar seiner Männer, die Besatzung der Burg zu belagern, bis das Heiligtum gereinigt sei. Er wählte untadelige und gesetztreue Priester aus, damit sie das Heiligtum reinigten und die entweihten Steine an einem unreinen Ort trugen. Sie bereiteten, was sie mit den entweihten Brandopfern Altars tun sollten. Sie berieten, Entschuldigung, ja. Es kam ihnen der gute Gedanke, ihn niederzureißen, denn er hätte ihnen Schande gebracht, da die fremden Völker ihm entweiht hatten. So rissen sie den Altar nieder und legten die Steine an einen passenden Ort auf dem Tempelberg nieder, bis ein Prophet komme und entscheide, was damit geschehen solle. Da nahmen sie unbehauene Steine, wie es das Gesetz vorschrieb, und errichteten einen neuen Altar, der genauso aussah wie der alte. Auch das Heiligtum und die Innenräume des Tempels bauten sie wieder auf und reinigten die Vorhöfe. Sie fertigten neue heilige Geräte an und stellten den Leuchter, den Rauchopferaltar und den Tisch in den Tempel. Dann brachten sie auf dem Altar einen Rauchopfer dar, zündeten die Lichter an dem Leuchter an, so dass der Tempel hell wurde, legten Schaubrote auf den Tisch und hängten den Vorhang auf. So beendeten sie alle Arbeiten, die sie sich vorgenommen hatten. Am 25. des 9. Monats, das ist das Monat Kislev im Jahr 148, standen sie früh am Morgen auf und brachten auf dem neuen Brandopferaltar, den sie errichtet hatten, Opfer dar, so wie das Gesetz vorschreibt. Zu gleicher Zeit und am demselben Tag an, dem ihn die fremde Völker entweiht hatte, wurde er neu geweiht. Unter Lieden, Zither und Harfenspiel und dem Klang der Zimbeln. Das ganze Volk warf sich nieder auf dem Gesicht. Sie betete an und priesen den Himmel, der ihnen Erfolg geschenkt hatte. 8 Tage lang feierten sie der Altarweihe, brachten mit Freuden Brandopfer und schlachteten Heils- und Dankopfer. Sie schmückten die Vorderseite des Tempels mit Kränzen und kleinen Schilden aus Gold. Interessant, nicht? Mit Kränzen, Schilden aus Gold. Sie erneuerten die Tore und auch die Nebengebäude, die sie wieder mit Türen versahen. Im Volk herrschte sehr große Freude, denn die Schande, die ihnen die fremde Völker zugefügt hatte, war beseitigt. Judas fasste mit seinen Brüdern an und mit der ganzen Gemeinde Israel den Beschluss, Jahr für Jahr, zur selben Zeit, mit festlichem Jubel, die Tage der Altarsweihe zu begehen. Und zwar 8 Tage lang, vom 25. Kislev an. Das ist diese Feier, wo auch Jesus in Jerusalem feiert. Der Chanukka-Feier. Chanukka heißt Einweihung. Einweihung des Tempels. Darum nochmal in dieser Zeit verstehen wir, warum eine messianische Erwartung. Durch die Makkabäer, man nennt sie auch Hasmonäer, kam eine, das war für das Volk Israel wie, ich sage, eine Reformation, eine Erweckungszeit. Und sie sahen es als Vorboten der Messias. Und darum nochmal diese Warten auf den Messias während der Chanukka-Zeit. Und während die Zeit der Jesus war es ähnlich wie zur Zeit der Griechen. Sie waren unter fremder Herrschaft, die Juden. Sie konnten nicht selber bestimmen, was sie machen wollten. Das Gottlosigkeit wurde immer größer und stärker. Und genau darum auch diese Erwarten, Herr, kommst du jetzt? Aber sie erwarteten ein nationales Errettung. Zurück zum Chanukka-Ereignis. Die Geschichte sagt, nicht die Makkabäer-Bücher aber, und darum hat man in Israel heute, schon über eine 2000 Jahre, zu dieser Leuchter noch eine andere Leuchter. Das ist jetzt eine 7-armige Leuchter, so wie er im Tempel stand. Aber wir haben, und wenn Sie als Tourist in Israel seid, habt ihr sicher gesehen, meistens, wenn man Souvenir kauft, kauft man einen 9-armigen Leuchter. Die meisten denken, das ist der Leuchter vom Tempel, aber nein, der Tempelleuchter war eine 7-armige Leuchter. Der neunarmige Leuchter als Erinnerung an diese acht Tage des Chanukka-Fests. Und die Geschichte, vielleicht auch eine Legende, sagt Folgendes, dass wo die Makkabäer, die Hasmonäer in den Tempel hineinkamen, da sahen sie alles zerstört. Und sie fanden ein Gefäß von Öl. Und dieses Gefäß von Öl, um den Menorah zu zünden. Aber dieses Gefäß wurde nicht lange. Das Öl war schnell weg. Aber die Geschichte erzählt, nochmal, es ist eine Geschichte, es gibt keine historische Bericht, ob es so war, dass es langte, dieses Gefäß für 8 Tage, bis man neue Öl produzieren konnte. So lang hat dieses Öl standgehalten. Und deshalb zündet man in Chanukka-Zeit eine neunarmige Leuchte. Der Hauptleuchte, von dem man das Licht nimmt, und jeden Tag eine Licht. Das ist diese Chanukka-Feier. Darum auch ein Lichtfest nennt man es. Aber auch wir sind Tempel Gottes als Gemeinde. Stimmt? Jeder Einzelne von uns ist ein Tempel Gottes. Jeder Einzelne von uns wohnt Gott. Und wenn diese Menorah, Achtung, nicht Chanukia, ja, Chanukia 9-armige Leuchte, eine Menorah 7-armige Leuchte. Diese Menorah, wir lasen vorher in dem Buch Makkabäer, wie das ganze Heiligtum mit Licht voll war, durch eine Menorah. Und diese Menorah symbolisiert das Gegenwart Gottes. Es symbolisiert Gottes Licht. In Johannes Kapitel 1, Johannes 1, da lesen wir dieses so bekannte Kapitel, ja. Vers 5. Und das Licht schien in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Und Vers 9. Das war das wahrhaftige Licht, das in der Welt kommen, jeden Menschen erleuchtet. Unser Herr Jesus Christus. Licht für alle Nationen. Licht für alle Menschen. Darum diese Weihnachtszeit. Es ist gut, wenn wir uns daran erinnern, wer ist gekommen. Aber es ist auch wichtig, dass wir dies proklamieren in aller Welt. Jesus Christus, der Licht dieser Welt, ist gekommen, um zu erleuchten, um Licht zu bringen, um Hoffnung zu bringen. Und genau dies war auch das Symbol im Tempel. Wenn ihr im Heiligtum hineinkamen und diese Leuchte war nicht an, dann war es dunkel. Dunkel. 1. Korinther 6, 19 und 20, ihr kennt diesen Text, da lesen wir, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist? Denn ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Jeder Einzelne von uns soll Gott verherrlichen. Und wenn dieses Licht in uns wohnt, wenn der Geist Gottes in uns wohnt, ist es er, den wir proklamieren? Jeder Einzelne persönlich? Jeder Einzelne als Gemeinde? In dem Tempel damals lesen wir, haben wir schon gelesen, da sahen sie das Heiligtum verödet daliegen. Der Brandopfer da war entweiht, die Tore hatte man verbrannt, in der Vorhöfen wuchs Unkraut wie in einem Wald oder auf einem Berg. Und die Nebengebäude waren verfallen, da zerrissen sie ihre Gewänder, begannen laut zu klagen. Aber Geschwister, so sieht auch die Gemeinde Christi teilweise heute aus. Man denkt, es ist zur Herrlichkeit Gottes und man merkt nicht, es ist durch und durch weltlich. Auch wir, jeder einzelne Christen, wie oft merken wir nicht, dass wir nicht mehr Christus proklamieren, sondern wir proklamieren einen Christus, so wie es der Welt passt und nicht so, wie er es in uns gegeben hat. Ich möchte diese Leuchte anzünden. Diese Leuchter, genau so eine stand auch in Jerusalem. Diese Leuchter symbolisiert Gottes Gegenwart. Es symbolisiert im Tempel das Licht Gottes. Und Gott hat uns gerufen und gesagt, seid Licht dieser Welt. Seid Licht und Salz. Und die Frage an uns, sind wir solche Lichter? Wir haben jetzt das Licht abgeschaltet. Was passiert, wenn kein Licht mehr da ist? Was wird heller? Eigentlich sollte man nur alle Vorhänge zumachen und nur noch dieses Licht. Was wird hell? Umso dunkler rund um uns ist, umso heller wird das Licht. Und genau so sollen wir auch sein. Es ist egal, wie dunkel es um uns wird. Lass uns Christus proklamieren. Und noch ein wichtiger Gedanke. Es ist da Öl. Öl, wir wissen, mischt sich mit nichts. Ja? Ihr könnt Öl in Wasser reintun, das Öl wird oben bleiben. Ja? Das Öl mischt sich nicht. Das Öl, auch ein Symbol für den Heiligen Geist. Ein Öl als Symbol für Salbung. Wir nennen uns Christen. Was heißt Christen? Gesalbten. Wir sagen ja messianische Juden. Aber messianisch heißt eigentlich christlich, gesalbt. Ja, in Hebräisch Mashiach, Salbung. Wir sind alle gesalbt durch den Heiligen Geist. Und es ist der Geist Gottes, der in uns wohnt. Und lass uns nochmal, der Geist Gottes kann sich mit nichts mischen, mit gar nichts. Und wenn wir ein Licht sein möchten, wie diese Leuchter da, dann braucht es Christus und Christus allein. Es waren die Makkabäer, die mit viel Eifer bereit waren, ja sogar zu sterben. Genauso sollen auch wir sein, mit viel geistlicher Eifer, Christus zu proklamieren. Und egal wie dunkel es wird, so dunkel es wird, so mehr werden wir scheinen, weil wir Licht in dieser Welt sind. Und die Frage an uns, jeder Einzelne, sind wir es? Ist es Christus, welcher unser Leben bestimmt und Christus allein? Sind wir voll von Jesus Christus? Und wenn wir in das Endzeit hineinschauen, es kommt eine dunkle Zeit auf uns zu. Und wenn wir in der endzeitlichen Ereignis leben, vor der Zeit, wo der Antichrist kommt, dann sind wir zu der Parallele damals, noch vor Antiochus Epiphanes kam. Wir wollen genau darum Christus und Christus allein proklamieren. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr, danke für diese Beispiele von Chanukka. Danke, Jesus, dass du dich dort in Jerusalem damals in Chanukka offenbart hast. Aus einer Botschaft, ich bin der Messias. Ich bin der Erlöser. Bin gekommen, um euch zu erlösen. Und Herr, diese Botschaft wollen auch wir proklamieren, dass du gekommen bist, um zu erlösen. Du nahmst Knechtgestalt an, um zu erlösen. Du bist Mensch geworden, um zu erlösen. Danke, Herr, dass du uns aber aus dem Dunkelheit herausgeholt hast. Du wurdest Licht in unser Leben. Und Herr, dieses Licht, der in uns ist, dein Geist, soll leuchten. Soll leuchten. Und Herr, du siehst jede einzelne von uns. Die, die vielleicht in Dunkelheit leben, weil sie dich noch nicht angenommen haben. O Herr, geh du ihnen nah. Geh du ihnen nah, dass sie heute Ja sagen zu deiner Errettung. Zu Licht. Und für uns, die wir dir gehören, als Gemeinde, jeder Einzelne persönlich, wir, die wir ein Tempel Gottes sind, Herr, wir wollen ein Licht sein in dieser Zeit, in der du uns hineingesetzt hast. Aber du siehst auch da, wo wir teilweise Wahrheit vernachlässigt haben, wo wir dein Reden zu uns vernachlässigt haben, wo wir uns den Weltlauf angepasst haben, wo wir Ausrede gesucht haben, warum wir weltlich leben, und wir vergessen, wegen all dieser Sünde, wegen all dieser Gräuel bist du gestorben, damit wir nicht mehr so leben müssen und dürfen und sollten, sondern nur dich und dich allein, ein Licht zu sein. Und hilf uns als Gemeinde, hilf unsere Geschwister weltweit, und du siehst auch unsere Geschwister, welche leiden, welche verfolgt werden, welche durch Nöte durchgehen. O Herr, ermutige du sie, bewahre du sie. Wir wollen alle immer eins vor Auge haben. Einen Tag werden wir ewig bei dir sein, egal was uns auf dieser Erde passiert. Und genau darum wollen wir dich und dich allein leben. Herr, danke, dass du uns diese Kraft gibst. Wir wollen es wahrnehmen. Herr, komme bald. Amen. Amen.